Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegleide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Wenn es um die Zuckerkrankheit, den Diabetes geht, dann kennen viele den Typ 1 und den Typ 2 Diabetes, vielleicht auch noch den Schwangerschaftsdiabetes. Aber es gibt auch besondere Formen, die selbst Ärzte nicht sofort erkennen. Die Ursachen für diese Formen der Zuckerkrankheit sind vielfältig. Sie reichen von genetischen Erkrankungen bis hin zu Infektionen. Deren Behandlung stellen Mediziner und Patienten vor besondere Herausforderungen. Diabetes 1, 2 und 3, rätselhafte Zuckerkrankheit, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Für alle Ihre Fragen, die für Sie kostenfreie Nummer 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch schreiben. Die Mails bitte dann an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema Diabetes beantworten wird. Vorher aber noch ein Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Starkes Übergewicht, schon Kinder entwickeln eine komplexe Stoffwechselstörung. HIV, wie lassen sich Neuansteckungen verhindern? Und das West-Nil-Fieber, müssen wir künftig auch mit schweren Erkrankungen in Deutschland rechnen? Nach den 11 Uhr Nachrichten schlagen wir das Radiolexikon Gesundheit auf. Heute viel Thyroxin, aber keine Symptome. Ein besonderer Fall. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Professor Klaus Badenhoop. Er leitet den Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie am Zentrum der Inneren Medizin des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Herr Professor Badenhoop. Schön, dass Sie hier sind. Viele kennen ja den Typ 1 Diabetes noch und dann wissen Sie, da wird zu wenig Insulin gebildet. Ist das das Hauptproblem?
Ja, vielen Dank, Herr Winkelheide. Das ist bei Typ 1 Diabetes wirklich das Hauptproblem, aber die Wege dahin, wie es und warum zu wenig Insulin gebildet wird, auch da wissen wir heute immer noch nicht hundertprozentig Bescheid. Also es bleibt bei allen Diabetesformen ein Rätsel übrig. Aber die Diagnose ist relativ klar, Typ 1 Diabetes, ja, Insulinmangel. Und das kann eben bei Kindern und Jugendlichen auftreten, aber eben manchmal auch im hohen Alter. Und da fängt es dann schon an, manchmal verwirrend zu werden,
weil da keiner damit rechnet.
Weil keiner damit rechnet, dass man auch im hohen Alter noch einen Typ 1 Diabetes entwickeln kann. Und manchmal sehen wir eben Patienten, die über viele Jahre als Typ 2 Diabetes diagnostiziert und behandelt worden waren. Und auf einmal stellt sich heraus, dass doch ein Insulinmangel vorliegt, der eben einfach länger gebraucht hat, um klinisch auffällig zu werden, um auch die Beschwerden zu machen, dass die Ärzte daran denken. Und da muss man dann rechtzeitig die Weichen stellen für die richtige Therapie.
Auf der anderen Seite, der Altersdiabetes, den man früher so genannt hat, heute würde man sich das gar nicht mehr trauen, weil man sieht immer mehr Menschen erkranken in jüngeren Jahren an Typ-2-Diabetes.
Auch das ist ein großes Problem. Wir sehen den Typ-2-Diabetes teilweise auch schon bei Jugendlichen in den USA. Wächst die Gruppe der Typ-2-Diabetes-Jugendlichen so stark an, dass sie teilweise so viel sind wie die Typ-1-Diabetes-Jugendlichen in manchen Regionen. Und umgekehrt sehen wir dann eben auch, dass bei den Typ-2-Diabetes-Patienten im jungen Alter teilweise eben auch nicht die klassischen übergewichtigen Menschen vor einem sitzen, sondern eben auch schlanke Menschen vor einem sitzen und man dann rätselt, ist das jetzt ein Typ-2-Diabetes, der noch gut Bauchspeicheldrüsenfunktion hat? Oder ist es ein langsam entstehender Typ-1-Diabetes?
Das Hauptproblem beim Typ-2-Diabetes ist, der Körper bildet noch Insulin, aber der Körper reagiert nicht mehr auf das Insulin so, wie er sollte.
Der Körper kann nicht dafür sorgen, dass Insulin den Zucker richtig abbaut. Also weder in der Muskelfunktion noch in der Leberfunktion. Und da sprechen wir von einer Insulinresistenz oder einer fehlenden Insulinwirkung. Und das ist dann das Hauptproblem, das bei einem entstehenden Insulinmangel zum Diabetes führt.
Seit ein paar Jahren gibt es den Begriff Diabetes 3 und viele werden sich fragen, huch, wie kommt denn das? Was ist denn das überhaupt? Sind das besondere Formen des Diabetes dann?
Eigentlich ist der Diabetes 3 ein Sammelbecken von allen anderen Formen, die eben nicht Typ 1 oder Typ 2 Diabetes sind, sondern eben diese selteneren Diabetesformen beinhalten, die entweder auf dem Boden einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, sei es eine Bauchspeicheldrusenentzündung oder ein Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine Operation wegen einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung oder eben aber auch nach Medikamententherapie. Die größte Gruppe stellt hier die Cortisontherapie dar, die eben einen Diabetes mellitus mit auslösen kann. Und dann ist es häufig so, dass nach Ende der Cortisontherapie manchmal der Diabetes verschwindet, aber bei einer großen Gruppe doch auch bleibt. Und dann hat man einen sogenannten steroidinduzierten Diabetes mellitus, obwohl die Steroide gar nicht mehr eingenommen werden.
Aber das heißt, bei einer Cortisontherapie, die länger läuft, muss man auch an sowas denken, dass sowas passieren kann.
Genau, das ist ganz wichtig. Und häufig wird dieser Diabetes nicht behandelt, weil man denkt, der geht ja wieder weg. Wir wissen aber, dass es auch da wichtig ist, frühzeitig den Diabetes zu behandeln. Weil selbst wenn Sie mehrere Wochen hohe Blutzuckerwerte haben, können dann auch schon andere Probleme entstehen. Patienten können Infektionen entwickeln oder können eben auch frühe Komplikationen entwickeln. Deswegen auch ein steroidinduzierter Diabetes mellitus muss behandelt werden.
Mhm. Auf der anderen Seite sind in den letzten Jahren viele Untersuchungen gelaufen, wo man sich das Erbgut angeguckt hat von Diabetespatienten und festgestellt hat, die Ursache kann auch in den Genen liegen.
Das ist ein ganz, ganz großes Forschungsgebiet. Da ist auch viel Geld ausgegeben worden. Wir wissen heute, dass es klare genetisch bedingte Diabetesformen gibt. Und das ist wichtig, dass man die frühzeitig erkennt. Das kann man dann eben auch schon bei Kindern und Jugendlichen, wenn eben frühzeitig Diabetes mellitus auftritt und in der Familie, auch bei Eltern und bei Großeltern Diabetes vorkam, diese genetische Untersuchung veranlassen. Und das hat manchmal zur Folge, dass man die Diabetestherapie dann auch anders gestalten kann. Manchmal braucht man gar nicht Insulin zu spritzen. Manchmal kann man sogar Medikamente als Tabletten geben und das entlastet dann auch viele Diabetespatienten, wenn man das weiß. Es gibt auch eine Sonderform, da muss man gar nicht behandeln. Das ist der Modi 2, der Glucokinase-Diabetes. Das ist einer der häufigeren dieser Modi, sogenannte Maturity Onset Diabetes in the Young, also eine Art Typ 1 Diabetes, aber mit anderen Ausformungen. Und wenn man diese Form hat, dann kann man eben auch einmal abwarten, ohne eine spezifische Therapie. Bei, wie gesagt, bei Modi 2. Ist nicht so häufig, aber wir sehen jetzt, wenn wir genauer hinschauen, dass wir doch solche Patienten und ihre Familien identifizieren und dann frühzeitig gezielt anders behandeln und beraten können.
Aber es gibt nicht das eine Diabetes-Gen, wenn das defekt ist, dass dann die Krankheit ausbricht, sondern da geht es schon um ein paar Dutzend Gene, die man dann auch ziemlich genau differenzieren muss. Also wo man genau gucken muss, was machen die eigentlich? Also haben die einen Einfluss auf die Insulinproduktion? Haben die einen Einfluss darauf, wie das Insulin im Körper wirkt? Was machen die eigentlich?
Von den seltenen genetisch bedingten Diabetesformen kennen wir gut definierte vielleicht 14 Gene, die auch überwiegend eben Glucose, Verstoffwechselung, Insulin, Signaltransduktion beinhalten und manchmal einfach beinhalten, wie Bauchspeicheldrüsenentwicklung embryonal gesteuert wird. Und wenn da Fehler sozusagen in der embryonalen Entwicklung passieren, dann kann später ein Diabetes mellitus entstehen. Das sind seltene monogenetische Diabetesformen, die man...
Monogenetisch heißt, ein Gen ist kaputt und dann kann das zum Ausbruch der Krankheit führen.
Ein Gen kaputt, eine Erkrankung entsteht allein wegen dieses Gendefekts. Es gibt sonst aber ganz viele diabetesprädisponierende Gene. Das sind Gene, die so die Insulinproduktion
empfindlicher machen für die Krankheit, für
das Entstehen der Krankheit. Das Risiko für die Erkrankung erhöhen. Da kann man heute auch, wenn man Tausende von Patienten untersucht, solche genetische Assoziationen untersuchen und feststellen. Die haben aber für den einzelnen Patienten keine Bedeutung.
Nun haben Sie ausgeführt, dass es sozusagen viele verschiedene Ursachen gibt, dass die Krankheitsformen sehr unterschiedlich sein können, dass es Mischformen gibt, rein Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, Misch und eben gemischte Formen. Gibt es denn auch was, was sozusagen durch die ganze Bank weg wichtig ist für Diabetespatienten, egal welchen Untertyp sie haben? Also was die nicht nur die Medikation angeht, sondern vor allen Dingen, was das Abwenden von Langzeitfolgen der Erkrankung angeht.
Wir wissen, dass alle Patienten mit einem Diabetes mellitus ein hohes Risiko für Spätkomplikationen haben. Und deswegen gilt auch heute schon, dass wir bei der Therapie, bei der initialen Therapie des Diabetes darauf Rücksicht nehmen, wie können wir das Risiko dieses einen Patienten für die spätere Manifestation von Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankung, Augenerkrankung, wie können wir dieses Risiko möglichst niedrig halten. Und deswegen sind wir heute auch bei Typ-1-Diabetes-Patienten schon sehr frühzeitig interessiert, dieses Risiko zu begrenzen, auch weil da schon jetzt seit einem Jahr neue Medikamente zugelassen sind für die ergänzende Therapie neben Insulin. Und anders wie natürlich bei Typ-2-Diabetes, da ist diese Risikoprognose noch viel wichtiger, weil die Patienten natürlich meistens älter sind, wenn sie den Diabetes manifestieren und vielleicht auch schon die eine oder andere Diabetes-Komplikation in sich tragen, weil der Diabetes wahrscheinlich auch nicht rechtzeitig erkannt worden ist.
Also das Wichtige ist, Gefäße schützen, das Herz schützen, auf den Blutdruck achten und vernünftige Ernährung.
Vernünftige Ernährung, eine gute Blutzuckereinstellung durch die Therapie, nicht rauchen, Blutdruck gut einstellen und eben auch die Blutfette gut einstellen, also die Lipide, den Cholesterinspiegel. Und wenn diese vier Ebenen gut behandelt sind, dann ist die Prognose des Diabetespatienten deutlich besser.
Das ist ja, das klingt jetzt sehr einfach. Das kann im Einzelfall ja sehr kompliziert sein und verlangt ja auch von Menschen mit Diabetes eine Menge ab. Meine Kollegin Renate Rutter hat einen Herrn begleitet, der Typ-2-Diabetiker ist und der was macht, was eigentlich ganz gut ist, nämlich er bewegt sich viel.
Wir waren jetzt im September im Schwarzwald in Alpiersbach und haben da schöne Wanderungen gemacht, meine Frau und ich. Und ja, da macht es uns einerseits Spaß, zum anderen merke ich auch, dass das ganz gut für meinen Diabetes ist.
Berichtet Hans-Günther B., 66 Jahre alt, ganz begeistert an einem sonnigen Nachmittag in Köln. Er hat seit 15 Jahren Diabetes Typ 2.
Sonntags gehen wir im Regelfall spazieren, machen Wanderungen, machen Fahrradtouren. Weil da haben wir so einige schöne Strecken, die wir immer wieder gerne fahren. Wir suchen uns dann ein schönes Ziel aus und trinken dann einen Kaffee und fahren wieder zurück. Also ich merke, dass Wanderungen positiv auf den Blutzucker sich auswirken. Die Werte, die Blutzuckerwerte vor der Wanderung sind schlechter als nach der Wanderung. Das heißt also, durch die Bewegung wird der Blutzucker in das Gewebe transportiert.
Wandern, spazieren gehen und schwimmen hat er fest in seinen Tagesablauf eingebaut, seit er in Rente ist.
Es macht keinen Sinn, sich gegen den Diabetes zu stellen. Man muss ihn einfach akzeptieren. Wenn ich gegen den Diabetes kämpfe, kann ich nur verlieren. Das ist eine chronische Erkrankung und die werden sie bis an ihr Lebensende haben. Wichtig ist, immer daran zu denken, die Sache auch ernst zu nehmen, die Medikamente zu nehmen, sich vernünftig zu ernähren und sich auch zu bewegen.
Das war aber nicht von Anfang an so. Zuerst nach der Diagnose machte er sich Gedanken, was macht diese Krankheit mit mir?
Da geht so einiges durch den Kopf. Oh, ich habe Zucker, was nun? Wird sich meine Lebensqualität ändern? Werde ich Folgeerkrankungen haben? Das waren so die wesentlichen Punkte, die mir durch den Kopf gegangen sind. Hat mich sehr verunsichert und ich wusste mit der Situation zunächst aber nicht so viel anzufangen.
Seine Frau machte ihn auf eine Selbsthilfegruppe aufmerksam. Seit Jahren leitet er inzwischen selbst eine und sieht jetzt viele Vorteile.
Die Selbsthilfegruppe hat mir erstmal viel mehr Selbstbewusstsein gebracht, mit dem Diabetes umzugehen. Ist auch manchmal so, wenn das mit dem Diabetes nicht so toll läuft, dann wird man auch von seinen Mitgliedern aufgemuntert. Ich gehe mit meinem Diabetes wesentlich selbstbewusster um. Das heißt, ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich Diabetes habe. Und vor allen Dingen bekomme ich laufende Informationen, sodass ich mit meinem Arzt auf Augenhöhe reden kann. Das heißt, ich verstehe besser seine Therapie. In der Selbsthilfegruppe haben wir einen Kochkurs durchgeführt unter Leitung einer Ernährungsberaterin. Da haben wir eine Linsensuppe mit frischen Zutaten gekocht und auch darauf geachtet, dass nicht zu viel Fett verarbeitet wurde. Und hinterher beim Probieren haben wir eine Dose Linsen offen gemacht und das miteinander verglichen. Und da haben wir erstmal ganz deutlich gesehen, das selbstgemachte Frische ist wesentlich schmackhafter und wesentlich gesünder, weil weniger Fett, weniger Zucker und weniger Salz.
Eine Reportage von Renate Rutter war das über das Leben mit der Zuckerkrankheit. Unser Studiogast, Professor Klaus Badenhub vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Und Herr Badenhub, das ist natürlich auch ein Kernbaustein in Bewegung auf der einen Seite und Ernährung auf der anderen Seite. Und welche Rolle spielt da eigentlich auch sowas wie eine Selbsthilfegruppe? Das ist eine wichtige Infoplattform eigentlich für alle Patienten.
Also das ist eine ganz, ganz nicht so überschätzende Rolle, Selbsthilfegruppen sind gerade im Bereich Diabetes mellitus sehr wichtig, weil sie den Patienten helfen, diese tägliche Disziplin mit der Erkrankung eben besser umzusetzen und auch sich auszutauschen mit den anderen Betroffenen. Auch viele, wir erleben das auch bei den Schulungen bei uns in der Klinik, wenn wir Gruppenschulungen machen, lernen die Patienten häufig auch voneinander, von den anderen Patienten verläufen. Also das ist dann so ein doppelter Lerneffekt, wenn man nicht nur selbst geschult wird, sondern auch sieht, wie die anderen auf die Schulung reagieren. Das ist die wesentliche Säule der Therapie, der Patient selbst, ja.
Weil man von gleich zu gleich redet auch wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann auch lieber lernt, als wenn einer einen sagt, du musst es jetzt so machen. Das spielt ja eine wichtige Rolle zum einen bei der Insulintherapie, denke ich mal, weil dann auch richtig ein paar Sachen ja stimmen müssen. Also man muss regelmäßig Blutzucker messen zum Beispiel.
Man muss regelmäßig Blutzucker messen und auf die Blutzuckerwerte dann auch richtig reagieren, also mit der Wahl der Insulindosis für die nächste Mahlzeit oder auch mit der Vermeidung von Unterzuckerungen, dass man Unterzuckerungen rechtzeitig erkennt und hier auch Warnsymptome rechtzeitig merkt, um dann auch zu messen und dass man davon nicht böse überrascht wird. Das müssen die Patienten täglich mehrfach machen und das lernen sie in den Schulungen und das können sie in den Selbsthilfegruppen eben auf Augenhöhe mit den anderen Betroffenen eben auch besser auch von den Fehlern der anderen lernen, weil Fehler passieren täglich, passieren auch uns und nur dadurch, dass man das aus Fehlern lernt, wird die Therapie immer besser.
Und dass Fehler sich eben nicht verstetigen. Ja. Vorhin haben Sie gesagt, dass man eben auf ein paar Sachen achten muss und allein das Thema Blutdruckkontrolle ist ja auch was, was unheimlich viel Disziplin abverlangt.
Auch die Blutdruckkontrolle ist wichtig, deswegen empfehlen wir auch Blutdruck-Selbstmessungen der Patienten und eben die Beachtung, auch Blutdruck-Zielwerte zu erreichen, also unter 130 zu 80 eben den Blutdruck einzustellen, weil das eben für die Gefäßgesundheit langfristig von ganz großer Bedeutung ist. Also die Gefäße reagieren auf Druck, auf die Lipidsignale, auf das Cholesterin mit der Atherosklerose und der hohe Blutzucker ist dann sozusagen der Gipfel, der dann diese Gesundheitsbalance noch am meisten gefährdet. Deswegen also diese drei Ebenen auf jeden Fall einstellen, nicht rauchen, dann haben die Patienten die bessere Chance langfristig.
Sie haben eben Blutfettekontrolle und Management sozusagen auch ein wichtiges Thema. Aber wie sieht das aus? Dann werden ja schon viele Wirkstoffe miteinander kombiniert. Wie sieht das mit den Nebenwirkungen aus?
Das ist wichtig.
Dann wird er ja, wenn ich auf Anhieb die Idealkombination finden.
Jeder Patient braucht da eine individuelle, personalisierte Therapieeinstellung. Deswegen auch schauen, welche blutdrucksenkenden Medikamente gut vertragen werden, dass dann kein Schwindel auftritt und dass auch bei Männern die Libido nicht betroffen ist. Bei den blutfettsenkenden Medikamenten, bei den Statinen, die ja am meisten eingesetzt werden, auch auf die Nebenwirkungen achten und darauf achten, dass die Patienten eben ihre Zielwerte auch beim LDL-Cholesterin eben möglichst unter 100 oder unter 80 Milligramm pro Deziliter das individuell mit dem Arzt besprechen, was sie da eben anstreben, dass das auch umgesetzt wird. Und wenn diese Medikamente eingenommen werden, dann sind von unseren Ergebnissen her, wissen wir, dass die Patienten eben deutlich geringere Risiken haben, eben diese Spätkomplikationen zu entwickeln.
Denn die können gravierend sein.
Die können gravierend sein. Das kann ein Schlaganfall sein, das kann ein Herzinfarkt sein. Das kann letztlich auch zu Nierenerkrankungen mitführen. Und das zu verhindern, ist die wichtigste Aufgabe. Denn es geht nicht nur hier um Laborkosmetik, dass die Blutzucker- oder Blutfettwerte gesenkt werden, sondern es geht darum, diese sogenannten Endpunkte zu verhindern.
Sie haben auch vorhin vor der Sendung gesagt, das Feld ist so ein bisschen im Umbruch, weil auch neue Substanzen getestet werden. Und da geht es nicht so sehr darum, sozusagen einfach nur Insulin zu spritzen oder die Insulinresistenz zu behandeln. In welche Richtung bewegt es sich?
Ich glaube, im gesamten Diabetesgebiet kommen wir dahin, Patienten viel differenzierter zu betrachten und auch schon bei Erstdiagnose zu überlegen, ist das ein Patient, der vielleicht eher einen milden Verlauf haben wird oder ist das ein Patient, der eher einen komplizierten, komplikationsbehafteten Verlauf haben wird und da ganz gezielt die Diabetesmedikamente einzusetzen, die man heute eben über alle Diabetes-Klassifikationen einsetzen kann.
Diabetes 1, 2 und 3, rätselhafte Zuckerkrankheit, unser Thema heute in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio ist Professor Klaus Badenhoop vom Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und er hat eine ganze Reihe Fragen mitgebracht und eine Hörerin hat uns gemailt und berichtet, dass ihr Mann und sie eben seit Jahren blutdrucksenkende Medikamente einnehmen. Sie haben beide einen Typ-2-Diabetes entwickelt. Kann es sein, dass die Blutdrucksenker sozusagen den Typ-2-Diabetes begünstigen, fragt sie.
Davon kann man sicher nicht ausgehen, dass das der Fall ist. Wir wissen, dass Patienten mit Hypertonus ein hohes Risiko auch für Typ-2-Diabetes haben und dass das manchmal eben verzögert erst diagnostiziert wird. Umgekehrt ist es so, wenn man den Blutdruck gut behandelt, da gibt es auch gute Studien, zum Beispiel mit ACE-Hämmern, dass dann die Manifestation eines Diabetes hinausgezögert werden kann. Also es ist eher günstig, Blutdruck zu senken für den später auftretenden, möglicherweise auftretenden Diabetes mellitus.
Ein Hörer aus Niedersachsen, Frau Witscherek, hat uns gemeldet und fragt, wie kann Diabetes eigentlich vererbt werden? Und sie macht sich eben Sorgen, dass sie das sozusagen das Risiko auf ihre Kinder übertragen haben könnte. Lässt sich das über Untersuchungen herauskriegen?
Die seltenen monogenetischen Diabetesformen, da wird das in der Tat vererbt. Bei den ganz häufigen Typ 1 oder Typ 2 Diabetesformen ist nur das Risiko, das vererbt wird. Und es kommen einfach andere Faktoren hinzu, Ernährung, Umweltfaktoren, Stressfaktoren, andere Medikamente, die dann die Manifestation letztlich modulieren. Also es ist nicht das Gen alleine, das Risikogen, was in der Familie vererbt wird. Aber in der Tat ist es so, wenn Eltern mit einem Typ-2-Diabetes schon bekannt sind, dann ist das Risiko für die Kinder, auch einen Typ-2-Diabetes mellitus zu entwickeln, erhöht. Also wir gehen davon aus, wenn ein Elternteil Typ-2-Diabetes hat, dann kann bis zu 50% einen der Nachfolgen auch der Kinder einen Typ-2-Diabetes später entwickeln.
In Berlin erreichen wir Frau Neumann. Schönen guten Tag, Frau Neumann.
Hallo, guten Tag.
Bitte sehr.
Guten Tag. Mir wurde im März 2017 mein Pankreas geraubt in der Charité in Berlin mit einer Krebsdiagnose. Ich überlebe das jetzt das dritte Jahr, oh Wunder, und habe mich jetzt eigentlich erstmal ausschließlich um diese Chemobehandlung, was den Krebs betrifft, gekümmert und bin jetzt natürlich Volldiabetikerin durch die Entnahme der Bauchspeicheldrüse und habe einige Schwierigkeiten so mit den Ärzten und deren Schemata, in die ich versucht werde zu pressen. Die funktionieren alle nicht bei Leuten, die keinen Pankreas haben. Wir haben ganz andere Werte. Zum Beispiel normal ist 120, 130 Zucker. Wenn ich bei 130 Zucker bin, da bin ich schon kurz vor Unterzuckerung. Also das funktioniert alles nicht. Und ich mache das seit fast 3 Jahren jetzt intuitiv, weil diese Schemen halt alle nicht funktioniert haben. Man hat mir in der Reha mein ganzes Insulin weggenommen. Ich war total abhängig von 65 Zucker bis 500. Und ich habe beschlossen, ich mache das jetzt intuitiv, so wie es sich für mich gut anfühlt. Und ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt schon irgendwelche Schäden entstanden sind. Ich
mache Lassen Sie Herrn Badenhub noch darauf reagieren, Frau Neumann.
Ja.
Intuition, inwieweit hilft das? Und vielleicht
gut,
gibt's
also ich komme einigermaßen zurecht. Besser als
nee, die Frage war eigentlich an Herrn Badenhub.
Ach so. Also zuerst würde ich Ihnen herzlich gratulieren. Das ist ja toll, dass Sie diese Krebsdiagnose, diese schreckliche Krebsdiagnose so gut überstanden haben. Also das ist ja schon ein großes Ereignis. Dazu gratuliere ich Ihnen herzlich. Das ist ganz entscheidend, dass Sie das geschafft haben. Aber jetzt die Einstellung des Diabetes ist nochmal eine Kunst für sich. Und da haben Sie völlig recht, da gibt es kein Schema, was für Menschen mit ihrem Hintergrund sozusagen als Schema F angewendet werden kann. Da muss man individuell jetzt herausfinden, was ist ihre persönliche Insulinempfindlichkeit und auch das spielt häufig eine Rolle, wie verarbeiten Sie die Nahrung überhaupt nach diesen Mahlzeiten? Haben Sie ausreichend Pankreasenzyme mit zu den Mahlzeiten genommen? Das muss alles individuell eingestellt werden und da hilft natürlich Ihre Intuition und die Erfahrung, die Sie aus den Schulungen, die Sie mitgemacht haben für die Diabetestherapie, die hilft Ihnen da. Aber man muss sicherlich individuell die Diabetestherapie auch mit dem Diabetologen dann nochmal einstellen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Neumann aus Berlin und am Telefon aus Schleswig-Holstein, Herr Albert. Schönen guten Tag.
Guten Morgen. Ja, ich bin seit über 40 Jahren Diabetiker und bin relativ gut eingestellt. Und was mich besonders stört, ist, dass die Lebensmittelindustrie auf ihre Produkte oft draufschreibt, zuckerfrei. Und wenn ich dann auf die Tabelle gucke, steht da teilweise über 90% Kohlenhydrate, die ich als Diabetiker ja auch abspritzen muss. Kann man da nicht irgendwie gesetzlich was ändern? Ist meine Frage. Nicht irgendwie auf die Politik Druck machen, beziehungsweise auf die Lebensmittelindustrie. Und eine zweite Geschichte ist, ich habe mich täglich so 5 bis 6 Mal gemessen, in die Fingerkuppen gestochen. Seit einiger Zeit habe ich ein Glukosegewebe, Glukosemessgerät, zeigt etwas weniger an, aber ich muss nicht mehr in die Fingerkuppen stechen.
Ja,
und die Kassen zahlen das nicht immer. Nur in bestimmten Fällen. Warum?
Herr Bahnhof.
Ja, also zur ersten Frage, ganz entscheidend ist auch die Deutsche Diabetesgesellschaft stark hinterher, die Lebensmittelkennzeichnung in Deutschland voranzutreiben. Die Ampel ist da ein erster Weg, aber es ist sicherlich nicht ausreichend. Sie haben völlig recht, die Lebensmittelindustrie hat da leider nicht gut vorgearbeitet. Sogenannte zuckerfreie Lebensmittel haben manchmal eben gewaltig viel Kohlenhydrate oder auch Fette, Eiweiße, die man für die Insulindosierung natürlich berücksichtigen muss. Das wissen aber die meisten Diabetespatienten, lernen sie auch in der Schulung. Aber was ganz häufig vergessen wird, ist, dass diese Lebensmittel manchmal trotzdem Zuckerzusätze haben. Da muss man manchmal genau gucken, ist das Brot eben mit Zuckerzusatz gebacken worden oder nicht.
Und das Messgerät machen wir in der nächsten Runde. Diabetes 1, 2 und 3, unser Thema. Heute hier im Deutschlandfunk. Unser Studiogast ist Professor Klaus Badenhoop vom Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und er hat eine Menge Fragen mitgebracht. Ein Hörer aus Bayern berichtet, er ist seit 75 Jahren Diabetes Typ 1 Patient, hat verschiedenste Behandlungs- und Messmethoden durchgemacht und ist heute mit Spätfolgen konfrontiert. Er würde jedem beginnenden Diabetiker raten, regelmäßig Blutzuckerwerte zu messen und sich daran zu halten, seine Empfehlung. Leite direkt über zum Thema Blutzucker messen, ohne zu pieksen, was wir vor den Nachrichten angesprochen hatten. Herr Badenhoop, was sind da die Vorteile, was sind die Nachteile und warum sind manche Kassen nicht gewillt zu zahlen dafür?
Ein echter Meilenstein für die Diabetestherapie sind diese Gewebsglukosemessgeräte. Als kontinuierliche Glukosemessgeräte auf dem Markt und die sind inzwischen auch so zuverlässig, dass man mit einer einmal täglichen Kalibration, also Gegenprüfung mit einer blutigen Messung, teilweise auch ohne diese blutige Gegenmessung, zuverlässig den Spiegel abmessen kann und hier Insulindosierung und auch Mahlzeiten danach steuern kann. Die Krankenkassen übernehmen häufig die Kosten, weil sie sehen, dass die einfacheren Geräte genauso teuer sind, als wenn die Patienten 5 bis 6 Mal am Tag Blutzucker messen würden, was den meisten ja auch geraten wird.
Am Telefon ist Thomas Richter und wir erreichen Sie bei der Arbeit. Schönen guten Tag, Herr Richter.
Ja, schönen guten Tag in die Runde, Herr.
Bitteschön, Sie sind gerade unterwegs mit dem LKW oder stehen aber.
Ja, genau. Also ich wollte bloß mal folgende Anmerkung machen. Bei mir selber wurde vor 1,5 Jahren circa Diabetes 2 festgestellt, ne, bei einer Routinekontrolle. Und also da muss ich sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ne. Ich hatte einen Langzeitwert von 6,8. Das war ziemlich Anfangsstadium. Also Diabetes 2, ich wurde auch in so ein Diabetes 2 Programm aufgenommen. So, und ich habe dann meine Ernährung umgestellt auf Low Carb, also das alles sozusagen Kohlenhydrate so gut wie eingeschränkt, also Gott, gut wie gar nicht mehr, nur noch tierische Fette und normal Pflanzen und also sprich Gemüse, Fleisch, Obst und so. Und mein circa nach einem halben Jahr habe ich dann 27 Kilo abgenommen, Gewichtsreduzierung durch die Ernährungsumstellung. Und mein Blutzuckerwert ist, also mein Arzt ist jetzt total zufrieden. Ich bin jetzt noch in dem Programm, muss auch alle Vierteljahre noch zur Kontrolle. Ne? Mein Blutzuckerwert hat sich wieder normalisiert auf 5,4, 5,5 zu. Ja, und wie gesagt, ich fahre damit sehr gut. Ich habe jetzt das Einzige, was ich an Kohlenhydrate, das ist jetzt Dinkel. Ne? Ich bin jetzt auf Dinkel umgestiegen. Also familiär, meine Frau auch mit. Wir essen jetzt Dinkelbrötchen, Dinkelnudeln, alles. Und wie gesagt, also von der Seite her auch die anderen Werte, Fettwerte, alles total wieder in Ordnung. Ne? Also mein Arzt ist sehr zufrieden.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Erfahrungsbericht. Sie haben ein Stichwort gegeben, Low Carb Ernährung. Ist das ein Modell?
Ja, tolles Beispiel, wie man mit Ernährungsumstellung den Diabetes in Anführungszeichen heilen kann. Denn Herr Richter braucht jetzt bei diesen Werten gar keine Diabetes-Medikamente mehr oder kann sie zumindest reduzieren. Lkw-Fahrer ist eine Berufsgruppe, die sehr gefährdet sind, einen Diabetes zu entwickeln. Die haben viel Stress, können sich nicht bewegen, ernähren sich häufig auch ungesund in Anführungszeichen. Und deswegen ist ein tolles Beispiel.
Liegt ein bisschen auch am Nahrungsangebot am Rande der Autobahn. Ne?
Korrekt, genau. Und wenn er das schafft, kohlenhydratarm zu leben und damit auch Gewicht abgenommen hat, dann ist das, die Gewichtsabnahme alleine bringt dann häufig schon, dass der Diabetes quasi nicht mehr besteht, häufig der Blutdruck auch niedriger ist. Also das ist quasi Selbstheilung. Also herzlichen Glückwunsch.
Ich danke ganz herzlich Herrn Richter für seinen Anruf und am Telefon Frau Trostorf aus Köln. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, also ich bin seit 7 Jahren Diabetikerin Typ 2. Habe in dieser Zeit 32 Kilo abgenommen, ernähre mich auch gesund. Also in Absprache mit Diabetologin und Hausärztin ist eigentlich ernährungstechnisch und bewegungstechnisch und abnahmetechnisch alles gut. Aber meine Langzeitwerte entwickeln sich nicht so, wie ich das möchte. Und was mir besonders aufgefallen ist und was mich ein bisschen zur Verzweiflung treibt, ist, dass der Morgen-Nüchtern-Zucker manchmal hoch ist. Also ich gehe abends ins Bett mit, sage ich mal, 110, 113, was genial ist. Dann esse ich nichts und trinke nichts und wache morgens auf. Und bei manchen Messungen kommt dann 165 oder manchmal sogar 180 bei raus. Und mir wurde gesagt dann, ich könnte mir das auch nicht erklären, die Leber produziert Zucker. Ja, und das ist so ein Faktor, den finde ich nicht nett. Ich würde das gerne in den Griff kriegen. Kann man dagegen überhaupt irgendwas tun? Und warum tut die Leber das?
Warum tut die Leber das, Herr Barnow?
Die Leber ist unser wichtigster Speicher für die Kohlenhydrate und Sie müssen bedenken, wir leben von Kohlenhydraten, wir leben vom Zucker. Das Gehirn braucht kontinuierlich Glucose, um zu funktionieren. Deswegen ist eine kontinuierliche Freisetzung von Glucose aus Glykogenspeichern wichtig für die Gehirnfunktion, aber auch für andere Organfunktionen in den Zeiten, wo nicht gegessen wird, also klassischerweise die Nacht, wenn Sie schlafen. Bei Typ-2-Diabetes ist es häufig so, dass die Abendwerte vorm Schlafen niedriger, deutlich niedriger sind als die Morgenwerte, weil in der Nacht zu viel Gluconeogenese stattfindet, also Glucose freigesetzt wird aus diesem Glykogenspeicher. Also da hebt quasi der Körper von seinem Glucosesparbuch zu viel ab und hat dann morgens zu viel. Das sind teilweise.
Kann man dagegen steuern?
Da kann man etwas gegensteuern, indem man die Abendmahlzeiten versucht anders zu gestalten, also weniger abends zu essen oder früher abends zu essen. Das spielt manchmal eine Rolle.
Darf ich da geradezu was sagen? Ich mache Intervallfasten. Ich esse nach 16 Uhr nichts mehr und dann ist zwischen 8 und 9 Frühstück. So, das habe ich auch, wie gesagt.
Das haben Sie auch schon gemacht.
Ja,
dann ist das nicht permanent. Dann ist das schon sozusagen, dann haben Sie die Frage schon beantwortet. Dann muss man sagen, dann liegt eine genuine Krankheitsstörung auch mit der Leber vor. Da sollte man auch die Leber untersuchen, ob da eine Fettstoffwechselstörung mit zu einer Leberstörung geführt hat, ob so eine Fettleber vorliegt, weil das eben auch Störungen in der Leber sind. Es gibt einen hepatogenen Diabetes mellitus und diese nächtliche Freisetzung von Glucose aus der Glykogen der Leber ist mit ein Ausdruck davon.
Also sozusagen Diabetes, der von der Leber verursacht wird.
Mit verursacht wird.
Genau. Okay. Ich bedanke mich bei Frau Trostorf aus Köln und Frau Mertens aus Magdeburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Mertens, 82 Jahre, vor einem Jahr Typ Alterszucker festgestellt. Vorgestern war mein Langzeitzucker 6,1. Der Blutdruck ist optimal eingestellt, aber mein Nierenstatus ist 3, aber schon seit 12 Jahren. Hat also mit dem Zucker jedenfalls nichts zu tun. Und ich wiege bei einer Größe von 1,65, habe ich 65 Kilo, aber als die Diagnose gestellt wurde, Mellitus, und ich bei der Beratung dieser 4-wöchigen Kursus war, habe ich so viel Gewicht abgenommen, dass ich dann nur noch bei 57 war. So, jetzt muss ich eine Ernährung finden, die sowohl weniger Fett als auch weniger Eiweiß enthält, aber Kohlenhydrate darf ich ja auch nicht. Wie kann ich wieder zunehmen? Ich wiege mich wöchentlich und nehme immer so 100 Grammweise pro 2 Monate zu und bin jetzt bei 61. Ein Ernährungsmediziner hat mir gesagt, sie essen zu wenig, sie knabbern ihren Grundumsatz an. So hat er sich da ausgedrückt, nachdem er von mir ein Ernährungsprotokoll vorgelegt bekommen hat. Mhm. Ich esse zu wenig. Aber wie soll ich denn? Wie Fett nicht, Zucker eh nicht, Kohlenhydrate also eh nicht. Ich weiß einfach nicht, wie ich wieder auf ein Gewicht komme, in dem ich mich wohlfühle. Nun sagen manche ja 61, du mecker mal nicht, ne? Aber ich mecker.
Herr Bartnow, was sagen Sie?
Ja, das ist, man muss da einfach sagen, jeder Mensch muss individuell nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit der Ernährungsberatung angeschaut werden. Mit dem Alter von 82 Jahren haben wir als Diabetologen ja für Sie eine ganz andere Zielerwartung. Wir wollen jetzt gar nicht unbedingt, dass der Blutzucker im Normbereich sein muss. Wir lassen bei älteren Menschen durchaus leicht erhöhte Blutzuckerwerte zu, ohne dass man jetzt sofort behandelt. Ich würde Ihnen empfehlen, eine ausgewogene Ernährung zu pflegen. Sie dürfen durchaus auch Kohlenhydrate zu sich nehmen und auch Eiweiße in ausgewogener Form. Der Blutdruck muss gut eingestellt sein. Sie müssen sich wohlfühlen. Ihre Lebensqualität muss auch stimmen. Also für 82 Jahre steht Ihnen das alles zu.
Hm. Dankeschön.
Also das heißt vor allen Dingen auf den Blutdruck achten, dass die Niere geschont bleibt.
Das hat ja alles gemacht. Da bin ich ja ganz hinterher. Und ich bin auch vom Sportlichen her 3-mal in der Woche auf Achse und fahre nur Fahrrad, Auto nur auf Fernstraßen. Also das mache ich alles. Aber ich will, um eben was zuzusetzen haben, wie man so schön sagt, bei schweren Erkrankungen, mehr wiegen. Ja? Und das kriege ich einfach nicht hin. So. Okay. Das war mein Problem. Ja,
ich danke
durch die Niereneinschränkung.
Genau. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf und Grüße danke. Nach Magdeburg.
Dankeschön.
Am Telefon eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen. Bitte sehr.
Ja, hallo. Hier ist, ich bin die Mutter einer Tochter, die eine Autoimmunerkrankung hatte und dadurch hochdosiert Cortison bekommen hat. Und zum Glück ist die Erkrankung weg. Aber mich interessiert, ob Spätfolgen auftreten können, also eine Diabeteserkrankung.
Mhm. Können Sie mir da, wenn Ihre Tochter die Steroidtherapie jetzt ohne Diabetes überstanden hat, dann müssen Sie das nicht unbedingt befürchten. Bei Steroidtherapie im Kindesalter muss man aber das mit dem Kinderarzt besprechen. Was ist das Risiko für den Knochen? Da gibt es manchmal Wachstumsverzögerungen. Stoffwechseleffekte, aber wenn sie das bislang gut überstanden hat, müssen sie da nichts befürchten.
Ja, das hatte sie und ja, sie hatte eine verminderte Knochendichte, das hatte sie, aber sie hatte kein Cushing-Syndrom. Mhm.
Dann würde ich jetzt auf eine gute Knochengesundheit achten, Vitamin D zuführen, regelmäßige Bewegung und alles, was den Knochen schädigt, unter anderem eben auch Coca-Cola, das sollte man vermeiden.
Mhm. Ich danke für den Anruf aus Baden-Württemberg und am Telefon haben wir noch einen Hörer, eine Hörerin, wo ich nicht genau sehe, wer dran ist. Schönen guten Morgen.
Hallo?
Ja.
Ja, mein Name ist Gaia aus Göttingen.
Hallo.
Schönen guten Tag. Also meine Frage betrifft mein Enkelkind. Die bekam mit 4 Jahren Diabetes 1. Sie ist sehr sportlich, das Mädchen ist toll. Und nach dem Sport ist paradoxerweise der Blutzucker immer oder häufig enorm erhöht. Warum und was tut man dagegen?
Das ist ein sehr häufiges Phänomen. Es berichten auch viele Typ-1-Diabetes-Patienten, wenn sie intensiv Sport machen, sobald sie sozusagen ihre Fettverbrennung in den anaeroben Bereich verschieben, also die Puls-Herzfrequenz auf über 140 geht, und das ist bei diesen jungen Leistungssportlerinnen mit Sicherheit zu erwarten, dann entstehen sozusagen Stressreaktionen im Körper, da werden Hormone ausgeschüttet, die Stressreaktion abdecken, und das ist gegen das Insulin gerichtet, und damit haben sie eine verzögerte Insulinwirkung, da steigt dann der Blutzucker auch an. auch teilweise freigesetzt aus dem Glykogen der Leber und der Muskeln. Das muss man abdecken durch eine adäquate Insulintherapie. Und da empfehle ich eine kontinuierliche Glukosemessung, die wir vorhin schon angesprochen haben, damit man diese Glukoseprofile eben besser durch das Insulindosierprofil abdecken kann.
Mhm. Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, also das Kind trägt eine Pumpe. Das muss dann während dieses Intensivsports, der Seeschwimmerin, für diese Zeit wird die Pumpe abgemacht und hinterher hat man dann das Desaster. Sieht es wieder, wenn man die Pumpe anschließt. Was soll man machen? Denn sie muss ja erstmal mit einem bestimmten Blutzuckerpolster in das Wasser gehen.
Ja, es gibt Pumpen, die durchaus auch wasserverträglich sind. Also diese Patchpumpen, damit kann man auch schwimmen, ins Wasser gehen. Also da muss man individuelle Lösungen finden. Im Einzelfall muss man sagen, die meisten Leistungssportler leben damit, dass sie kurzfristig diese Glukosespitzen haben. Ich persönlich finde es nicht gut. Ich rate davor deshalb auch dazu, den Leistungssport zu begrenzen und die Jahre, die man verbringt mit dieser Tätigkeit, eben auch nicht zu lang werden zu lassen, weil das sicherlich langfristig Gesundheitsfolgen hat.
Herzlichen Dank an Herrn Geier aus Göttingen für seine Frage. Aus Arnsbach kommt eine Frage von Franziska, die fragt, spielt die Schilddrüse auch eine Rolle beim Typ-2-Diabetes?
Gibt es ganz viele Untersuchungen inzwischen, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Schilddrüsenerkrankungen und auch Diabetes mellitus, die häufiger miteinander zusammen vorkommen. Bei den Autoimmunerkrankungen ist es der Typ-1-Diabetes und der Morbus Basedow, was vorhin auch schon angesprochen war. Bei den Typ-2-Diabetes-Patienten sieht man häufiger eben auch durch Schilddrüsenknoten oder durch Hyperthyreosen autonome Schilddrüsenerkrankungen, dass hier gemeinsame Komorbiditäten bestehen. Den muss man individuell behandeln und die Hyperthyreose adäquat bremsen durch schilddrüsenhemmende Therapie und wenn eine Unterfunktion vorliegt, auch darauf achten, dass die Schilddrüsenhormonsubstitution adäquat gewählt wird, nicht zu hoch, weil das eben auch die Insulinwirkung behindern kann.
Eine Hörerin aus Braunschweig hatte eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Danach war dann alles wieder in Ordnung, aber sie hat eben, wie Sie berichteten, eine familiäre Vorbelastung und macht sich natürlich Sorgen. Fragt, ist das jetzt sowas wie ein Warnschuss gewesen?
Wenn eine Neigung zu Bauchspeicheldrüsenentzündungen in der Familie besteht, dann liegt manchmal auch eine Fettstoffwechselstörung dahinter, also eine Hypertriglyceridämie, die muss man abklären und dann auch behandeln. Eine familiäre Neigung für Diabetes mellitus an sich muss nicht notwendigerweise auch mit Bauchspeicheldrüsenentzündung einhergehen, aber sollte dann da sollte man immer darauf achten, auf Diabetesprävention, dass eben ein Diabetes nicht begünstigt wird.
Das heißt engmaschig?
Engmaschig kontrollieren, einmal im Jahr kontrollieren, ja.
Ein Hörer ist sehr sportlich, macht viel Sport und trotzdem sind die Langzeitwerte nicht okay und er fragt sich, wie kann das sein?
Ja, das ist der Sport alleine ist nicht Therapie für den Diabetes, aber es ist ein wichtiger Baustein. Natürlich die Ernährung, natürlich eine adäquate Diabetestherapie. Der Sport an sich kann natürlich auch, wenn er übertrieben wird, mit zu viel Stress verbunden ist, dann auch den Blutzucker eher ansteigen lassen, wie wir es eben gehört haben.
Diabetes 1, 2 und 3, unser Thema heute in der Sprechstunde. Zu Gast war Professor Klaus Badenhoop. Er leitet den Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie am Zentrum der Inneren Medizin des Universitätsklinikums Frankfurt am Main. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Martin Winkelheider.
Deutschlandfunk.